Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir haben eine ganz kleine Konfusion, was die Folgen Reihenfolge betrifft. Die sind unterschiedlich, je nachdem, was man so anschaut. IMDb listet zuerst 93 Abschiedsblues auf und so passt es eigentlich auch. Und 94 ist dann Handwerkerehre. Und Amazon Prime hat es anders gemacht. Martin hat über Amazon geschaut und dementsprechend besprechen wir jetzt unsere Folge 93 Handwerkerehre und der Abschiedsblues kommt dann nächste Woche. Diese Folge wird besprochen von zwei Leuten, die morgen nicht zu Olympia schon antreten könnten, obwohl sie hoffentlich vier gesunde Füße haben. Das sind Martin und ich, Konstantin. Grüß dich, Martin. Hallo.
Moin. Keine Ambitionen, was Olympia angeht, bei mir, kann ich bestätigen. Und ja, ich habe es auch nochmal rausgesucht. Also die Originalausstrahlung von den beiden Folgen ist tatsächlich, diese Handwerkerehre lief am 6. Februar 2018 und Abschiedsblues lief am 30. Januar 2018. Warum die bei Amazon also in einer anderen Reihenfolge sind, keine Ahnung. Habe auch festgestellt, dass die Texte, die bei Amazon stehen, über die jeweiligen Folgen auch nicht so ganz stimmen. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr genau erinnern, was letzte Woche über diese Folge gesagt wurde, aber was wir heute über die nächste Folge sagen werden, wird uns leicht bekannt vorkommen, kann ich schon mal andeuten. Also von daher, irgendwie ist hier eine kleine Konfusion drin, wie du sagst, aber egal. Unsere Folge 93 ist jetzt die Folge 13 der 7. Staffel und nächste Woche besprechen wir die Folge 12, wie das halt bei uns so ist.
Machen wir dann auch so, dass du sagst, nächste Woche kommt dann die Folge Handwerkerehre, und dann erzählen wir einfach das, was diese Woche, was wir schon besprochen haben.
Also nein, ich kann andeuten, ein bisschen wird so sein, aber du wirst es sehen.
Okay. Aber es ist ja eigentlich ganz praktisch. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir in der Dramaturgie jetzt nichts groß verpasst.
Ich glaube nicht, also klassischerweise, also ich meine, wir können vielleicht sagen, es gibt eine kurze Stelle, in der erwähnt wird, dass Clara weg ist. Aber das passiert in der Serie ja so oft, dass irgendwelche Figuren off-camera verschwinden und man dann sagt, naja, seit Gregor in Australien ist, ist das eben so. Und daher ist mir das jetzt nicht groß aufgefallen. Also mir hat kein Bindeglied gefehlt zwischen der Folge, wo sie sich dafür entscheidet, auf einem Gestüt zu arbeiten und sie ist jetzt weg.
Okay, also wenn wir die, das kann ich schon vorwegnehmen, wenn wir die Folge anschauen, die 93, dann wird man es auf jeden Fall, wird es ein bisschen Brumborium darum geben, aber genau, in dieser Folge passt es eigentlich ganz gut. Das, was dafür relevant ist für diese Folge, hat man in Folge 92 mitbekommen. Martin, was haben wir denn für eine Folge gesehen? Besser, schlechter, mittel?
Mittel, würde ich sagen. Also hat keine großen Spuren bei mir hinterlassen, glaube ich. Gibt drei sehr, also interessant vielleicht nicht, aber sehr intensive Behandlungen von medizinischen Patienten und ein ganz bisschen Privatsphäre, Privatstory. Vielleicht eine Nebenstory zu viel auch. Durchschnitt, würde ich sagen.
Wir haben drei Krankheitsfälle, ne? Wir haben die Schwangerschaft, wir haben den Handwerker und den. Naja, mir geht's so, ich fand sie vom Ansatz her eigentlich vielleicht sogar überdurchschnittlich, weil ich die Schwangerschaft, da war was Interessantes dabei, die Behandlungsmethode bei den Fußproblemen war ganz interessant auf jeden Fall. Und die Handwerkergeschichte war eigentlich, hatte auch einen speziellen Drive, warum sie aus meiner Sicht gut erzählt war, aber es gibt auch die ein oder andere Schwäche. Das ist jetzt soweit der Teaser. Gehen wir doch mal rein.
Gehen wir rein in die Folge 12 oder 13 der 7. Staffel von Familie Dr. Kleist, Handwerkerehre. Und wir beginnen bei Christian, der einen Patient hat mit Fußschmerzen nach einem Bruch und wir erfahren, der Bruch ist schon längst ausgeheilt, aber er hat immer noch Schmerzen, dann kriegt schon das stärkste Schmerzmittel und Christian lässt ihn zu Hatzfeld schicken und hat morgen Mittag einen freien Slot für ihn. Tanja, der war eine Patientin, die ist ganz geschockt, schwanger zu sein. Sie sagt, sie hat seit über einem Jahr keine Regel mehr, sie ist 41 Jahre alt. Deswegen haben sie auch aufgehört zu verhüten, sie und ihr Ehemann. Aber Tanja meint, das ist hier eindeutig, sie bekommen ein Kind. Und gleich Medizin-Story Nummer 3. der Maler in Tanjas Wohnung, der ist total gestresst, also der Chef ist total gestresst und hat Schmerzen in der Brust und Halsschmerzen und ist außer Atem. Und sie sind auch schon ganz in Verzug mit einem anderen Projekt. Also es gibt da, ja, so irgendwie Stresssymptome. Das sind unsere drei Medizin-Stories. Und
das wirkt so, als ob sie mit ihr irgendwie sehr vertraut wären, als ob sie die Frau Ewald so kennen würden. Dabei wirkt es umgekehrt, wenn man die Frau Ewald-Story, also wenn man Tanja kennt, irgendwie gar nicht so, dass die jetzt oft irgendwie an der Baustelle ist. Das ist jetzt aber ein bisschen geraten, von daher, genau.
Ich glaube, damit sollte einfach gesagt werden, dass ihnen klar ist, oder damit auch jedem Zuschauer klar ist, in welcher Wohnung wir hier sind, auf welcher Baustelle. Ja, es geht dann hier Schlag auf Schlag. Tanja untersucht das ungeborene Kind mit Ultraschall, dem geht es gut. Und das Pärchen, also jetzt ist auch der Ehemann dabei, hat schon zwei Töchter. Eine ist 18 und eine ist 20. Und die Frau ist bereits im 16. Monat vielleicht schon. Nee, sie ist schon in der 16. oder 17. Woche. Dachte, sie wäre in den Wechseljahren und deswegen hätte sie keine Blutung mehr gehabt, aber stattdessen war sie schwanger. Professor Bender kommt zu Michael und gibt ihm einen Flyer mit so Informationen drauf über VR-Chirurgie und meint, so können Einsteiger üben und erklärt weiter, was wäre zum Beispiel, wenn der Patient in Eisenach ist und der Operateur ist in Hongkong und könnte seine OP per Joystick über den Bildschirm machen und ist sich ganz sicher, das wird so kommen. Michael meint dagegen, dass es besonders wichtig ist, auch den persönlichen Kontakt zwischen Chirurg und Patienten zu wahren. Und Bender meint, ja, aber wenn der Patient die Wahl hat zwischen dem besten Arzt und einem mittelmäßigen, der hier vor Ort ist, und dieser beste Arzt ist eben auf der anderen Seite der Welt, was ist dann? Jedenfalls lädt das Ministerium in Erfurt zu einem Symposium ein zu diesem Thema. Und es wird ein Forschungsprojekt gestartet. Bender hätte dieses Forschungsprojekt gerne hier, weil es auch Fördermittel gibt für das Krankenhaus, wo es stattfindet. Und es würde dem Ruf des Krankenhauses helfen. Und er ist sich aber sicher, es braucht einen erfahrenen Operateur. Also heißt, er hätte gerne, dass Michael dahin fährt zu diesem Symposium.
Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er dann wirklich bei diesem Symposium auftaucht. Weil das ja an sich ein interessantes Thema ist. Bender macht ja so ein bisschen, er dreht es ja ein bisschen umgekehrt, verrückterweise. Er sagt ja irgendwie, wenn sie hier in Eisenach krank sind, aber der beste Operateur kommt irgendwie aus den USA oder irgendwie sowas. Eigentlich ist ja für Bender der umgekehrte Fall interessant. Wenn wir unsere besten Leute in Eisenach haben, dann können wir auch Leute operieren, die in Frankreich, Italien oder den USA oder sowas was sagen. Also er müsste ja eigentlich die eigenen Entwicklungschancen so hätte ich jetzt eher gedacht, dass er die so im Kopf hat. Und das Thema ist natürlich eigentlich wirklich irre interessant, ne? Ich kann es mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, dass da ein Spezialist, der wahrscheinlich schon vorher sehr viel zu tun hat, auf einmal in der ganzen Welt tätig werden soll. Aber dass man das über so eine Brille irgendwie macht, über so VR und sowas, fand ich, also an sich, hätte ich da gerne mehr zu erfahren.
Man stellt sich sofort so eine dystopische Zukunftsvision vor, in der die Top-Chirurgen nur noch irgendwie zu Hause auf der Couch sitzen, eine Warteliste von 10 Jahren haben und eben den ganzen Tag irgendwelche OPs vom Sofa aus machen.
Genau.
Und was auch witzig ist, Bender hat so eine typische Art, so eine Zukunftsvision zu zeichnen und dann gleich zu sagen, das wird so kommen. Wir haben das im Synchron immer wieder mit der KI-Thematik, von wegen, irgendwann wird man einfach auf den Knopf drücken und dann macht die KI komplett die Synchronfassung. Wird so kommen. So. Und irgendwann wird auch der ganze Film, da wird es gar keine Schauspieler mehr geben. Die werden alle nur noch KI sein. Und die Zuschauer werden auch nur noch KI sein. Alles ist nur noch KI. Wird so kommen. Habe ich genauso schon erlebt, dass mir Leute solche Zukunftsvisionen gezeichnet haben.
Ja, KI ist so eine super Sache für Leute, die sehr gerne so welterklärerisch so unterwegs sind, ne? Weil es keiner versteht, wollen sie dann irgendwie genau erklären, dass sie es wissen, wie es dann laufen wird und da sozusagen aber auch gerne, das sind ja immer Leute, die es, glaube ich, nicht so ausdifferenziert dann denken mit allem, was dafür und was dagegen spricht, sondern dieses klassische wird so kommen. Ich glaube, viele Leute freuen sich dann irgendwie, dass sie anderen Angst einjagen können oder sowas. Weil faktisch weiß es einfach niemand.
Genau, das ist ja meistens die Antwort auf die Frage, auch an Experten, denkt ihr, KI könnte das und das machen? Und dann ist die Antwort eigentlich fast immer, wir wissen es nicht. So, genau, und dadurch sind natürlich der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Und, ja.
Genau, von den Seriösen, das ist eigentlich auch eine sehr seriöse Antwort.
Lotte hört also Pink Slip lustigerweise an Pauls PC. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, dass sie hier Pink Slip hört, aber es war auf jeden Fall dieser Song, wie war der noch, Halte mich oder so, den Clara gesungen
hat.
Folge mir, genau, ja. Würde für mich jetzt keinen Sinn ergeben, warum Lotte diesen Song auf Pauls PC finden würde, auch bei YouTube. Ich glaube, da hat man einfach einen Song genommen, den man schon geschrieben hatte und hat den aus der Konserve wieder abgespielt. Mhm. Weil, wie gesagt, würde für mich jetzt sonst keinen Sinn ergeben, es sei denn, wir haben in der anderen Folge jetzt irgendwie nicht gesehen, dass Lotte jetzt total Fan wird von Pink Slip, der lange vergessenen Band von Clara.
Ja, boah, da gibt's aber irgendwie so eine Szene. Aber egal, weiß ich jetzt.
Wir werden es ja nächste Woche sehen.
Ja, genau.
Jedenfalls ist sie an Pauls PC, weil das WLAN spinnt und Paul ist sauer, dass sie sich da einfach hingesetzt hat und in der Rangelei, die dann entsteht, kippen sie O-Saft auf seine Tastatur. Der Bauchef, der eben so Probleme hatte auf der Baustelle mit seinem Stress, ist jetzt bei Christian. Es wird kommentiert, er war länger nicht da und er hat einen ersten von vielen Kalendersprüchen oder so Dad-Jokes, die er machte in der Folge, als er meint, schlechten Menschen geht es immer gut. Christian meint, ja, aber auch die schlechten Menschen muss man ab und zu durchchecken. Seine Lunge ist frei, Susi nimmt noch Blut ab und hier wird auch der Name das erste Mal erwähnt, Herr Gruber. Und Christian meint, Herr Gruber soll sich schonen und Gruber hat sofort den nächsten Spruch. Na, Sie wissen ja, ich bin selbstständig, das heißt, ich arbeite selbst und ständig.
Ja.
Witze, die so lange Bärte haben, dass die Bärte schon Bärte haben. morgen dann gibt es die Blutergebnisse und dann wissen wir mehr. Das Paar, das mit 41 schwanger ist. Ah, genau. Sie laufen durch die Natur. Ich habe keine Ahnung, was dieser Satz hier bedeuten sollte, bis mir wieder eingefallen ist, was sie da besprechen. Und sie haben eine Analogie mit Mensch, ärger dich nicht. Und sie sagt, das fühlt sich so an wie bei Mensch, ärger dich nicht, wenn man kurz davor ist, die letzte Figur ins Haus zu bringen. Und jetzt wird sie auf einmal rausgekegelt, weil die beiden anderen Töchter eben jetzt schon das Haus verlassen haben in diesem Bild und jetzt auf einmal noch ein neues Kind nachkommt. Aber sie sind auch der Meinung, damals, als wir die ersten Kinder bekommen haben, waren wir in einer anderen Lebensphase. Jetzt wird alles noch viel besser, meint der Mann. Denn wir haben mehr Zeit und die beiden Großen können ja auch mal babysitten. Aber sie haben auch ein bisschen Angst, es den beiden großen Töchtern zu sagen.
Den Konflikt, der hat mir insofern ja ganz gut gefallen. Also der hat stark angefangen und dann leider nachgelassen, weil ich dachte, es geht um das Thema Abtreibung. Und irgendwie war das was, ich finde, also gerade wenn man jetzt so wie wir ein paar Folgen schon geguckt hat, oder auch, ich glaube, selbst wenn nicht, man ahnt relativ schnell immer, wo es hingeht. Es gibt eine Krankheit, die auftritt, es gibt irgendeine Komplikation und die wird meistens am Ende geheilt. Und hier war es aber so, dass man irgendwie gemerkt hat, die will das Kind nicht und der vielleicht Vater aber schon. Und irgendwie gab es, aber es war gar nicht so eingeteilt, so, sie ist sympathisch, er unsympathisch oder umgekehrt oder sonst irgendwie was. Es war so kurz, wo ich so dachte, krass, da wird man jetzt überhaupt nicht hingeleitet, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Und das hat mir am Anfang total gut gefallen, dass ich so dachte, also hier wusste ich jetzt wirklich nicht das Ende oder wie es weitergeht. Das hätte ich bei der Story zum Beispiel bei dem ersten Typen, der irgendwie da ahne ich, dass das bald eine Lösung gibt. Bei den beiden weiß ich noch nicht mal so richtig das Problem.
Ja, stimmt, man hat eine Weile mit denen zugebracht, bis man dann irgendwie so einen kleistypischen Konflikt präsentiert kriegt.
Genau.
Tanja und Christian kommen auf die Baustelle von Tanjas Wohnung und Tanja kommentiert, sie dachte, die wären schon weiter und Christian erzählt, dass der Herr Gruber in der Praxis war. Noch ein paar Tage, dann sieht hier alles gut aus, meint Christian. Und Tanja hofft, Lotte fühlt sich dann später hier wohl. Sie hatte gehofft, dass sie in Clara jemanden findet, dem sie trauen kann. Aber jetzt ist sie auch wieder weg. Und dann kommt Herr Gruber herein, der ja eigentlich sich schonen sollte. Und meint, er wollte mal schauen, was zu machen ist. Christian meint, er hat ihn ins Bett geschickt. Und Gruber hat auch Fieber. Und er meint aber, eine Erkältung bringt ihn nicht um. Aber Christian ruft ihm ein Taxi. Er soll ins Bett und morgen wieder in die Praxis kommen. Dann sind wir wieder bei dem Paar und sie fragt, ob sie das schaffen. Er meint, so alt sind sie ja noch gar nicht. Auf ein paar Sachen müssen sie verzichten, wie zum Beispiel auf die Fahrradtour durch die Pyrenäen, die sie geplant haben. Und dann wird ihnen aber klar, als sie so beim Thema Urlaub sind, dass sie vor kurzem in Brasilien waren, als sie dann schon schwanger gewesen sein muss. Und sofort gehen sie wieder zu Tanja und denken, sie hat eventuell das Zika-Virus, denn sie hatte 2 Tage, an denen sie sich mies gefühlt hat. Und Tanja meint, das kann natürlich auch andere Gründe haben, dass sie sich mies gefühlt hat, das Klima oder auch Essen. Und der Mann ist besorgt, er hat Fotos gesehen, wie sich Embryos entwickeln, die das dessen Mutter das Zika-Virus hatten. Und Tanja meint, ja, manchmal entwickelt sich dann der Schädel nicht richtig und es kommt zu geistigen Behinderungen. Das ist nicht gänzlich erforscht. Aber in erster Linie müssen wir jetzt erstmal einen Test auf einen Antikörper machen. Dann wissen sie Bescheid, also auf Antikörper gegen das Zika-Virus. Dann wissen sie Bescheid, ob sie mit dem Zika-Virus infiziert war. Und die Ergebnisse gibt's morgen. Also bleibt dran. Bis morgen. Christian, Lotte und Paul sind dann im Garten. Und das ist das Thema Nummer 1, der Computer und die zerstörte Tastatur. Lotte meint, sie hat nur ein paar Clips geguckt. Paul meint, er würde helfen, wenn sie irgendwelche technischen Probleme hat. Und Lotte meint, ja, sowas blubberst du die ganze Zeit. Und Christian meint, sie hätte ja fragen können. Aber Lotte sagt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, er war ja nicht da, wie hätte sie da fragen sollen? Das ist ja wieder mit dem T-Shirt wieder.
Ja, Lotte hat irgendwie nicht so richtig gelernt, dass, also Lotte
Punkt. Hält sie immer...
Sie hat nicht richtig gelernt, einmal das so, aber so generell dieses Verständnis, wenn jemand nicht da ist, dass es kein Ja ist. Das ist echt verrückt, dass sie da... Also ich stelle mir jetzt Lotte sehr pingelig vor, was auch ihre eigene Privatsphäre angeht. So, also auch unabhängig von dem, ich will ein eigenes Haus haben oder in der eigenen Wohnung sein und all dem Ganzen. So, also dass ihr dafür kein Verständnis hat, dass man nicht einfach vor andere Laptops geht, da ist es schon echt ein bisschen schräg.
Man stellt sich so vor, Lottes Portemonnaie liegt auf dem Tisch und dann nimmt jemand anders einfach Geld raus und sagt, ja, du warst ja nicht da, ich konnte dich ja nicht fragen.
Ja, genau, also irgendwie macht das so keinen Sinn, ja.
Paul, ich weiß nicht mehr, was er hier gesagt hat. Hier steht bei mir sächsisch außer Kontrolle.
Übrigens, das WLAN läuft. Bist wahrscheinlich zu blöd, das Passwort richtig einzugeben.
Und Christian rastet jetzt hier aus und sagt, wir sind doch hier nicht auf dem Affenfelsen. Reißt euch alle mal zusammen, so ungefähr. Und Leute meint, du hast mir gar nichts zu sagen. Wo ist eigentlich Mama? Und Christian berichtet, sie ist bei einem Notfall. Und Lotte geht wütend weg und sagt, für alle hat sie Zeit, außer für mich. Und Paul ist auch wütend und sagt, die nervt. Ich habe mich bemüht, aber ich habe keinen Bock mehr. Und geht auch. Und Christian bleibt allein zurück mit diesen Eindrücken.
Finde ich schön, dass Paul da. Das ist, also letzte Woche hast du ihn ja noch als Lappen bezeichnet.
Ja.
Wegen seines Baumhauses, weil es da aber lustig gemacht wurde. Hier fand ich es jetzt mal schön, dass ich so richtig denke, okay, was auch da weiß ich nicht genau, was jetzt passiert. Weil wenn Paul sagt, nee, jetzt ist irgendwann mal gut mit Hab Geduld und sowas, dann gibt es ja eine Veränderung. So, in welche Richtung gibt es jetzt diese Veränderung? Keine Ahnung. Fand ich, war der zweite Punkt, den ich, der mir gut gefallen hat. Weil auf der einen Seite nervt der Konflikt mittlerweile auch einen selber so ein bisschen als Zuschauer. Und auf der anderen Seite, genau, weiß man, jetzt muss irgendeine Veränderung sein.
Genau, es wurde ja auch angekündigt, dass Paul sagt, ja, ich habe noch Geduld, aber nicht mehr viel. Und jetzt ist das Nächste passiert und ja.
Stimmt, ja.
An einem anderen Tag meint Lotte, sie freut sich schon, wenn sie die Familie nicht mehr sehen muss. Und sie ist mit Tanja hier zusammen. Und Tanja antwortet, solange wir hier sind und was noch ein paar Tage ist, also mittlerweile nicht mehr Wochen, sondern nur noch ein paar Tage, gelten die Regeln der Familie Kleist. Und Lotte meint, die tun hier nett und freundlich, aber wehe, du machst es nicht genauso, wie sie wollen. Christian soll mich einfach in Ruhe lassen. Der Typ, wie sie ihn nennt, er ist nicht mein Vater. Und Tanja meint, wir sind hier nur zu Gast. Was brauchst du, um zurechtzukommen? Ich bin für dich da. Ich habe mich in Christian verliebt und ich mag auch seine Familie. Kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Und Lotte geht nicht so richtig drauf ein, sondern sagt, müssen wir nicht los? Also, der Konflikt ist nicht beendet.
Findest du, Lotte hat ein bisschen recht mit dem, was sie sagt?
Ja, also ich fand Lotte in der Folge nicht unreflektiert gemein oder so. Und das ist vielleicht so gar ein bisschen mehr die Intention gewesen, sie so ein bisschen als den Teenager, der immer alles irgendwie scheiße findet und immer dagegen ist, zu zeichnen. Aber es gab schon ein paar Sachen, die, da wird man vielleicht als Erwachsener, wenn man diese Sachen äußert, ernster genommen als Teenager, weil man als Teenager einfach nur der pubertierende Teenager ist, der eben gerade mal so ein bisschen schwierig ist. Aber es gibt ja schon Sachen, wo Lotte übergangen wird und wo Sachen nicht so laufen, wie ihr versprochen wurde. Wo man schon sauer sein kann und wo man dann auch versteht, dass vielleicht sie da nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen machen kann wie die anderen.
Ja, ich bin am Überlegen, also man kriegt natürlich irgendwie wenig mit, wie ihr sonst so im Alltag begegnet wird. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass eigentlich es klüger wäre, wenn Christian mal so mit ihr auf eine Art irgendwie in eine Art Gespräch, Konversation, Verhältnis kommt oder sowas, dass auch von denen das Interesse nochmal größer wird. Was fändst du denn hier cool? Also wenn du jetzt hier 4 Wochen wohnst, gibt es irgendwas, was du hier machst, was du gerne machst, was wir für dich irgendwie gut einrichten können oder sonst was. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, wenn sie schon Gast ist, muss sie auch so ein bisschen wirklich Gastgeschenke sozusagen bekommen. Und oder sollte sie am besten, damit sie sich auch wohlfühlt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Christian so konkret daran interessiert ist, was ihr helfen würde. Also da kann ich schon irgendwie verstehen, was sie meint.
Ja, und Gäste sind ja normalerweise auch nicht im Putzplan mit drin und sowas. Genau. Also sie hat sozusagen die Nachteile des Gaststatus, aber nutzt die Vorteile des Gaststatus nicht. Oder kann sie nicht ausnutzen.
Sie hat das Schlechte von beidem, vom Bewohner und vom Gast.
Ja. Wir sind dann in der Klinik und wir sind bei Michael und Frau Bender, die gerade losgehen wollen zu diesem Symposium. Und irgendwie reden sie davon, weil sie sich wohl am Tag vorher oder am Abend vorher aus Versehen zufällig im Kino getroffen haben. Reden sie davon, dass er nicht dachte, dass sie auf Actionfilme steht und sie mag auch Splatter, also Horrorfilme, wo ständig irgendwelche Verletzungen passieren. Und Michael meint, ach, deswegen sind sie in der Chirurgie. Ja, wenn mal wieder was ansteht, also nicht, dass er so ein Riesenfan von Splatter wäre, aber wenn mal wieder was ansteht, dann wäre er dabei. Und sie fragt, ob das eine Einladung zum Date wird. Und bevor er aber darauf antworten kann, kommt Professor Bender dazu und sagt, sie beide fahren zum Symposium. Und Michael sagt, ja, ich habe sie halt gefragt, ob sie mitkommt. Und der Professor meint, ja, sie entscheiden das, sie sind ja ihr Vorgesetzter. Aber es kommt dann ein Krankenwagen und Michael geht hin und schaut, was da los ist. Und das ist ein Verkehrsunfall und es muss eine OP gemacht werden. Was bedeutet, 2 OPs sind im Haus zu machen, aber nur ein Oberarzt ist da. Der andere hatte eine 36-Stunden-Schicht und ist deswegen jetzt zu Hause am Schlafen. Deswegen muss Michael bleiben und Frau Bender muss ohne ihn fahren.
Da kommen wir doch ein kleines bisschen in diesen Punkt, wo Bender, also sowieso verstehen sich die ja anscheinend ganz gut, wird ja noch in dieser Folge Thema, also Bender Junior, sagt man, ja, man macht's da, es gibt nur Junior, ne?
Junior ist, glaube ich, wenn du sagst, dass 2 Figuren gleich heißen, sozusagen. Also, wenn sie jetzt auch Professor heißen würde, dann wäre es Professor Bender Junior, aber.
Ja, stimmt.
Also, aber Bender Tochter oder ja, Frau Bender, Herr Bender,
ich weiß auch nicht. Stimmt, Frau Bender, genau. Die beiden verstehen sich ja irgendwie gut und jetzt gibt's so, also ich weiß nicht, ich bin gespannt. Mein Verdacht ist ja, dass da was passiert.
Ist es nicht interessant, dass schon wieder Hatzfeld und Michael gefühlt die gleiche Frau interessant finden?
Das ist wahr, stimmt. Wer weiß, vielleicht gibt's da ja noch ein großes Battle. Das wäre eigentlich am besten.
Diesmal geht vielleicht dann Hatzfeld als Sieger hervor und dann kommt Michael und hat die Affäre. Aber wer weiß. Also alles wiederholt sich. Sein.
Es ist natürlich aber auch ganz lustig, dass ein Krankenwagen kommt und er sofort damit beschäftigt ist. Also das Personal muss schon echt das auf, wie sagt man, wenn's nicht
auf die Frage.
Ja, nee, ja, das auch, aber sozusagen, es muss schon echt eine dünne Personaldecke sein, wenn man noch sieht, ach, da ist noch ein Krankenwagen. Ich meine, Krankenwagen bedeutet echt, kann auch wirklich viel harmloses Zeug letztendlich bedeuten. Und dass man dann sieht, nur weil er das mitbekommt, kann im Prinzip eine Versorgung sichergestellt werden. Das ist eigentlich ist das voll krass.
Ja, das stimmt. Ich finde ja auch witzig, du hast ja letzte Woche nicht bemängelt, aber dir ist aufgefallen, dass Alexander von Hatzfeld seine Frau als Irina von Hatzfeld im Handy hatte. Ich fand hier dagegen interessant, dass Professor Bender seine Tochter siezt. Also sie beide fahren zum Symposium.
Ja, wie macht man es denn, wenn eine Person geduzt und eine gesiezt wird? Ich frage mich
möglicherweise auch mal
sehr aktuell im Anlass.
Ah, okay. Inwiefern?
Arbeitsstelle ist gerade so, dass ich das nicht weiß.
Dann vielleicht einfach euchen.
Perfekt. Ich glaube, da wundert sich niemand.
Ja. Wie wäre das dann bei Mehrzahl? Ist schwierig, ne? Ihr beide? Ist ja auch.
Ich glaube, nee, da gibt's.
Gibt's gar nicht, ja.
Gibt's,
glaube ich. Nee, du sagst dann einfach ihr beide und wenn du dann darauf angesprochen wirst, ach, sind wir beim Du, dann sagst du, nein, ich habe die Euch-Form verwendet, aber dafür gibt's keine Mehrzahl.
Okay. Mal schauen, wie das ankommt.
Ich glaube, ich wäre automatisch beim Duzen, aber ich weiß auch, dass ich mal, das ist jetzt auch ganz witzig, dass wir darüber sprechen, weil es mir genau in diesem Moment einfällt, im DS-Unterricht, wir hatten eine Lehrerin und da war es so, dass irgendwie 4 Schüler mit der zusammen irgendwas gemacht haben und dann habe ich zu ihr halt gesagt, zu der Lehrerin, ja, das könnt ihr dann so und so machen und sie meinte, ach, wir duzen uns jetzt und so, also da bin ich damit auf die Nase gefallen.
Ja. Okay, und wie hast du reagiert? Du warst doch bestimmt schlagfertig.
Ja, kann sein, bestimmt. Also die mochte mich ja, die Lehrerin, von daher war das nicht so schwierig, aber weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe. Vielleicht habe ich auch gesagt, ja, Claudi, wir duzen uns jetzt.
Und damit warst du der Einzige, der sie duzen durfte. Das wäre eigentlich cool gewesen.
So, wir sind in der Praxis. Gruber geht es besser, aber die Blutwerte, die sagen was anderes. Und Christian würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gruber meinte, es war einfach alles in letzter Zeit ein bisschen viel. Er nimmt immer mehr Aufträge an, als er bewältigen kann, weil so ist das eben als Selbstständiger. Und wenn man über 50 ist und nichts mehr wehtut, dann ist man tot.
Nett. Und der nächste, ja. Genau. Ich finde es auch interessant, dass er so 50 sagt. Ich kenne es mit 70 oder maximal mit 60. Aber dass man das jetzt mit 50 sagt.
50 ist das neue 70 vielleicht.
Ah, okay.
Christian meint, es gibt auf jeden Fall Entzündungsparameter und die Müdigkeit, die Schmerzen und dass er auch etwas abgenommen hat, sind alles Warnzeichen und wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Und Gruber meint, kann es sein, dass Sie einen Privatpatienten genauer untersuchen als unbedingt nötig? Und geht dann weg und sagt, die Arbeit wartet.
Der Satz ist irre, weil der schlägt bei Christian ja ein wie eine Bombe.
Ja, genau, also sein Gesicht fällt so richtig zu Boden.
Ja. Und es hat ja fast, also er ist auf so eine Art beleidigt, dass man ja, also, na gut, es gibt auch wirklich unsachliche Kritik und ich glaube, das ist genau das, was ihn ja hier total trifft, dass er ja alles für seine Leute gibt, egal was ist, also kann man ja auch bestätigen. Aber so wie er darauf reagiert, könnte man, wenn man ihn kritisch sieht, auch denken, er tappt. So, also da weiß er keine Antwort, so ein bisschen, weil er wirklich irgendwie, also er könnte ja auch sagen, also das verbiete ich mir, weil ich mache das bei allen, das können Sie gerne hier auch bei den anderen fragen oder sowas. Und da, dass er da einfach nur so fassungslos ist, aber inhaltlich gar keine Antwort parat hat, ist so ein bisschen weird. Aber klar, wir wissen, dass es nicht stimmt.
Es wäre witzig, wenn er dann sagen würde, ja, oder wenn er das vorher gesagt hätte, so, ja, ich habe sie ja jetzt ein bisschen genauer untersucht, weil sie sind ja Privatpatienten.
Ja, stimmt.
Wir kennen ja unseren Krischi. Der macht ja selbst unversicherte Leute immer noch die Premium-Behandlung. Also.
Ah, ja, das stimmt. Das stimmt. Da wird auch die Karte ja ganz oft erst nach der Behandlung eingecheckt.
Genau. So, Hatzfeld hat dann den Patienten da, ich glaube, der hieß Schober, der diese Phantomschmerzen hat. Also, das Name habe ich jetzt vorweggenommen, aber ich habe das hier tatsächlich schon geschrieben in dem ersten Moment, wo ich die Folge gesehen habe. Also, ich dachte mir schon, worauf es hinausläuft. Es ist alles verheilt und der Schober, der überdenkt eventuell nochmal, ob er das Fitnessstudio verklagt, weil das war irgendwie ein Unfall beim Sport machen. Hatzfeld kann aber nichts erkennen. Meint, wenn man den Fuß zu früh belastet, dann kann ein Bruchspalt zurückbleiben, aber das ist ja wohl nicht der Fall. Und er sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie können bei Olympia starten. Oh, ja, das macht er dann auch.
Genau, nächste Folge.
Kerstin, das ist die Ehefrau, die mit 41 schwanger ist und ihr Mann. Kommen wieder zu Tanja, der Test war positiv. Sie hatte also irgendeinen Virus, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass das das Zika-Virus war. Es deutet erstmal auf einen der Vladi-Viren hin, aber es gibt auch noch Gelbfieber oder Denguefieber und die sind nur in der akuten Phase gefährlich, lösen keine Schäden beim Ungeborenen aus. Das kann man aber mit einem Neutralisationstest feststellen, also welches dieser Viren es nun war. Dafür muss das Blut in ein spezielles Labor und das kann eine Weile dauern. Was natürlich dann so ein bisschen die Frage aufwirft, bis man das weiß, ist man über die Zeit hinaus, wo man eventuell noch eine Schwangerschaft abbrechen könnte. Das ist so der Konflikt, der jetzt hier erscheint. Dann ist Herr Schober wieder bei Christian. Christian kann nur wiederholen, dass er Geduld haben muss. Er ist sich sicher, dass es nichts Ernstes ist. Er würde ihn gerne rüber zu Piwi schicken und eine Spiegeltherapie machen. Und das machen sie dann auch. Er ist dann als nächstes bei Piwi. Und wie das aussieht, ist so, dass er einen Spiegel zwischen die Knie nimmt und den gesunden Fuß bewegen soll und dabei in den Spiegel guckt. Und im sogenannten präfrontalen Kortex soll dann die Illusion erzeugt werden, dass der schmerzende Fuß sich bewegt, wenn der gesunde im Spiegelbild sich bewegt. Und es dann so aussieht, als würde sich sein anderer Fuß auch bewegen. Und Pivi meint, einen Versuch ist es wert.
An sich finde ich das, also es kommt ja auch immer darauf an, wie man auf diese Art von Behandlung so, ob man so ein bisschen eher klassischer Anhänger der klassischen Medizin ist oder nicht. Das hier kam jetzt vor wie alternativ, aber ich weiß es überhaupt nicht. Wenn das aufgeht so, dann ist das ja wirklich eigentlich eine voll die irre Sache. Also Phantomschmerz ist generell etwas, was ich irgendwie, ich möchte es natürlich nie erleben und es tut mir leid für alle, die es erleben, aber es ist einfach was für, wenn man es nicht kennt, was echt schwer Vorstellbares. Mhm.
Ich hatte irgendwann mal ein Video gesehen, das war umgekehrt, dass ein Typ in einem Experiment meinetwegen seinen linken Arm auf den Tisch gelegt hat und der rechte Arm lag nicht auf dem Tisch, sondern da lag ein Stoffarm, der aber die gleiche Kleidung anhatte und so. Und sein rechter Arm hing eigentlich seitlich am Stuhl runter. Und dann hatten sie irgendwie ein Experiment gemacht, und es dauerte nicht lang, bis er eben vergessen hatte sozusagen, dass der rechte Arm nicht sein echter Arm ist, der da auf dem Tisch liegt.
Ach, okay.
Und ja. Deswegen, das ist sozusagen der umgekehrte Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert.
Krass.
Dass es nicht so esoterisch ist wie jetzt Noras alte Sachen.
Und was haben die dann gemacht? Haben die den abgetrennt, den Arm oder so? Oder?
Es war irgendwie sowas. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was sie gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall so, dass es auch mit Ablenkung funktionierte. Also, dass er mit dem linken Arm, der wirklich sein Arm war, irgendwas machen sollte. Und irgendwann eben ist irgendwas passiert, wo man eben merkte, okay, der rechte Arm, es ist ihm nicht mehr bewusst, dass der rechte Arm nicht da ist oder nicht seiner ist, weil man eben merkt, okay, er ist beschäftigt damit, die Aufgabe mit dem linken Arm zu erfüllen. Und dadurch, dass da eben ein rechter Arm liegt, geht man sozusagen davon aus oder geht er davon aus, das ist mein rechter Arm, auch wenn der eigentlich am Körper runterhängt. Ich müsste es nochmal raussuchen.
Aber das ist schon echt irre, ja. Mhm.
So, Lotte ist in der Wohnung, besser gesagt auf der Baustelle der Wohnung, und Gruber kommt herein und ist wieder gestresst und Lotte meint, sie braucht einfach mal ein ruhiges Plätzchen. Er meint, sie stört nicht, aber er hat dann wieder Probleme beim Atmen und wir machen einen Zeitsprung und sie kommen beide in die Praxis. Er meint zu Nora, ja, kleiner Rückfall, muss sich dann aber auf den Boden setzen und Christian wird sofort gerufen, meint Verdacht auf Herzinfarkt. Und später macht er einen Ultraschall von seiner Brust und Gruber meint, er hätte auf Christian hören sollen. Aber Christian sagt, zum Glück ist es kein Infarkt, aber er muss trotzdem in die Klinik. Er hat eine Herzbeutelentzündung und die hat sich zu einem Erguss entwickelt. Im Krankenhaus muss man dann eine Entlastungspunktion machen, dadurch wird das Herz entlastet. Gruber fragt, wie es dann weitergeht und Christian meint, dann finden wir heraus, was für ein Entzündungsherd im Körper ist. Und der Krankenwagen ist dann auch da und es geht in die Klinik, wo Michael die Routine-OP macht, bei der Gruber sogar wach ist. Also, das wäre ja nichts für mich, da irgendwie liegen, während mir da so ein Pfeil ins Herz gestochen wird und ich bin wach. Also, da könnt ihr gleich den Kotzeimer bereithalten.
Hast du, das haben wir da noch nie besprochen, hast du Angst vor Ärzten generell? Zahnarzt zum Beispiel ist ja so eine Phobie auch.
Nicht so direkt. Ich habe eher Angst vor Menschen allgemein.
Na dann, also heißt, du musst gar nicht erst zum Arzt gehen, damit das.
Ja, also tatsächlich ist es manchmal auch so, dass ich schon bei einem Friseurbesuch denke, ach nee. So.
Aber, aus Angst, dass dir was passiert.
Nee, ich weiß nicht, so eine Sozialphobie vielleicht.
Ah, okay.
Aber ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, ich habe das mal gehört in einem Mental Health Podcast, ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die in ich sag mal, Einsamkeit, Stille oder eben allein die Batterien aufladen. Und es gibt aber eben auch Leute, die sind genau das Gegenteil, die verlieren Energie, wenn sie allein sind und laden es dann in der Gemeinschaft auf. So. Bei mir ist es aber auf jeden Fall so, wenn ich sozialisiere, dann verbrauche ich Energie und meistens regeneriere ich die, wenn ich irgendwie alleine bin.
Ja, das ist, da wollte ich beide in der letzten Folge schon drüber sprechen, weil da gab es so eine Szene, wo Tanja fragt, na Christian, alles gut oder sowas, so morgens in der Praxis. Und dann sagt er, ja, großartig, aber halt betont ironisch, ja, großartig, ich durfte alleine frühstücken. Also Christian ist so ein Typ, der braucht irgendwie immer Gemeinschaft und sowas. Und wo ich aber auch dachte, warum? Ist doch wirklich ganz schön, wenn man mal alleine frühstückt. Also ist doch, also ich stelle mir das ja ganz anstrengend vor, wenn man die Gemeinschaft braucht. Wenn man alleine so Energie für sich wieder auftanken kann und so, dann ist das ja viel unkomplizierter.
Ja, ich werde mich nicht mit dir streiten. Also, aber es gibt ja eben Leute, die sehen es umgekehrt wahrscheinlich, ja.
Ja, ja, also sozusagen, ich sage auch nicht, ich will es ja nicht bewerten, dass das eine verwerflicher wäre oder so, sondern ich stelle es mir nur ein bisschen anstrengender vor. Mhm. Aber gut, umgekehrt ist natürlich so, dass es dann selber irgendwie anstrengend, wenn es zum Beispiel anstrengend ist, zum Friseur zu gehen oder zum Arzt oder sonst wohin, dann genau, hat es ja auch seine Schattenseiten.
Oder manchmal habe ich das auch, dass ich irgendwie denke, ich könnte noch was essen, was habe ich denn da? Eine Dose Thunfisch oder so. Ich könnte auch noch was bestellen, aber ich will keinen Lieferanten sehen.
Ach krass, okay, das geht ja echt.
Das also geht es, ja echt. Es sind keine schlimmen Neurosen oder so, aber es ist dann, manchmal ist es so, das Zünglein an der Waage, um eine Entscheidung zu treffen. So, okay, wenn ich halt sozusagen denke, ich könnte was bestellen, ja, aber ich könnte auch noch das essen und so, und dann ist manchmal das Zünglein an der Waage, aber ich habe keine Lust, irgendwie mit jemandem zu reden. Von daher wird es dann doch die Thunfischdose.
Okay.
Während zum Beispiel Einkaufen überhaupt kein Problem ist. Also vielleicht, weil man da auch nur, also da kann man ja genauso einkaufen allein und dann eben nur kurz an der Kasse seine EC-Karte zeigen. Also ich glaube, im Zweifel ist Einkaufen für mich dann leichter als bestellen, weil, weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst. Man ist, ja, genau, ich weiß schon, ja genau, es ist so, man ist irgendwie dann doch mehr für sich und der Ablauf, der Ablauf beim der, also man ist ja so einer unter vielen, die einfach so durchrauschen sozusagen, ne? Und ja, kann ich nachvollziehen, glaube ich.
Ja, also durchaus ein gewisses Paradoxon, dass ich dann immer so viel irgendwie zu Fußballspielen gehe mit so vielen Leuten, aber da kann man ja auch ein bisschen in der Menge abtauchen.
Genau, ich glaube auch, wenn du jetzt da irgendwie sozial groß gefordert wärst, ich glaube, du genießt es auch, dass du trotzdem irgendwie dein Ding machen kannst. Also unter Leuten und trotzdem für sich zu sein, ist ja auch manchmal so eine Kombi, die gar nicht so oft so leicht zu erreichen ist. Und
das sowas stimmt. Geht's dann. Ja. Bei mir war ja jetzt hier in der Szene eher das Thema, dass diese Nadel in der Brust nichts für mich wäre. Also da, glaube ich, könnte ich nicht wach sein dabei.
Ja, kann ich verstehen.
Christian und Michael treffen sich draußen auf dem Flur. Michael meint auch, die Entzündungsparameter sind zu hoch. Vielleicht ist es wirklich irgendwie Verschleiß. Und Christian meint, sie haben keinen Schimmer, wonach sie suchen. Und wir wissen nicht, ob es Viren oder Bakterien sind. Es gibt eine kurze Szene zwischen Lotte und Bernd.
Der alte Bürgermeister.
An dieser Stelle wieder die Orgelmusik.
Ja.
Und Bernd meint, Lotte hat einem Mann das Leben gerettet, sie kann stolz auf sich sein und bietet ihr eine Pflaume an. Und Lotte meint, in der Villa dissen mich alle und auch meine Mutter ist sauer. Und Bernd meint, ja, schuld sind immer die anderen. Also im Grunde disst er sie auch, sagt jetzt, du bist an allem schuld. Und sieh mal zu. Und Lotte meint, ja, hab's verstanden. Und Bernd schenkt ihr daraufhin den ganzen Korb voll Pflaumen.
Die Szene finde ich richtig schlecht. Die hat mich geärgert. Ja, die hat mich geärgert. Weil, genau wie du sagst, er disst sie im Prinzip auch. Das ist eine Szene, da wird irgendwie für mich überhaupt nicht verständlich, was jetzt bei ihr den Ausschlag gibt. Also, wenn es irgendwas gibt, was Bernd, der hat ja eine große Chance, irgendwas, Bernd ist ja anscheinend Rentner oder so, eigentlich ist es sein Job, das Haus kaputt zu machen bei sich. Und ich finde es ja cool, dass Bernd eine spezielle Ansprechperson ist für Lotte. Das finde ich voll in Ordnung. So. Und irgendwie eigentlich einen ganz coolen Move, dass zwei, die man jetzt überhaupt nicht beieinander vermuten würde, dass es zwischen denen irgendeine Art von Funke gibt. Aber dass so ein einziger Satz, der wirklich nicht mal besonders freundlich ist, schuld sind immer die anderen, dass der ausreicht, um sie umzustimmen. Eine Person, die so schwankt in ihrem ganzen Leben und sich selbst erleben und sowas. Weiß nicht, er könnte ja gut sowas, klar, es wird gleich noch diese Kuchenstory draus, aber er könnte ja auch sowas sagen wie, wir haben beim letzten Mal, haben wir uns um das Gästezimmer gekümmert, das hast du mit aufgebaut und damit langfristig was für die Villa Kleist getan. Wir fahren doch jetzt, vielleicht ist ja schon ein Zimmer fertig bei euch in der Wohnung, dann helfe ich dir da was zu machen, dann hast du schon eine Vorstellung, wie dein neues Leben so aussehen wird oder sowas. Ich weiß es nicht. Also dass so ein Satz so ausreicht, und sie sofort dann sagt, hab's verstanden, wo sie vorher wirklich viele Regeln bricht und viel auch überhaupt nicht, also Tanjas Rede vorhin war ja viel besser, dass sie gesagt hat, ja, irgendwie mag ich die Familie und kannst du mir da ein bisschen helfen. Das war ja viel mehr die eigene Emotion nachvollziehbar gemacht und all das Ganze. Und hier, ja, ich verstehe es, dass jemand so diese Funktion hat, dass er irgendwie nicht direkt mit der Familie zu tun hat, aber irgendwie irgendwie fehlte mir da total die Entwicklung.
Es fehlt voll. Also ich glaube, es ist auch schwer, eine kurze Szene zu schreiben, die alles auflöst mit drei Sätzen. Und dann, wenn man das hinkriegt, dann muss der Satz, den die Figur Bernd in dem Fall sagt, schon wirklich pointiert sein und eben sitzen. Und der ist so ein Satz, der im Grunde auch von Herrn Gruber stammen könnte, von wegen, schuld sind immer die anderen.
Das ist jetzt die schlimmste Kritik, der könnte auch von Herrn Gruber sein.
Das hat für mich auch nichts aufgelöst und auch nicht mit den Pflaumen. Also, was interessiert es denn den Teenager, ob eine Pflaume vom Großpapa angeboten wird? Also, hat mich auch nicht so überzeugt.
Da müsste er Pfeffi und Mate irgendwas, ich weiß jetzt nicht.
Du meinst jetzt Berliner Luft, oder?
genau, irgendwie so. Ja, wäre irgendwie witzig gewesen, wenn er jetzt hier hat. Genau. ich hab was, womit ich dir helfen kann. Irgendwie so.
Nee, also
Pflaumenschnaps, genau, daraus kannst du dir schön einen harten hochprozentig machen. Genau, also bis sie zu dieser Kuchenidee kommt, muss es völlig absurd sein, dass sie diesen Korb einfach bekommt. Also
Es erinnert mich auch an den Konflikt zwischen Christian und Michael am Anfang, als Michael mit Lisa zusammen war und alles aufgelöst wird, weil sie einmal Fahrrad fahren. So, das ist ist keine Lösung des Konflikts. Der Konflikt ist relativ groß bis hierhin zwischen Lotte und der Familie und es ist dann nicht dadurch aufgelöst, dass einer sagt, vielleicht bist du ja schuld.
Genau. Das ist eigentlich. Und damit ist alles erledigt. Also, wenn das jetzt so ist, dass Lotte dadurch einen Turnaround macht in den nächsten Folgen, dann werde ich wirklich ein bisschen sauer, weil das einfach wirklich, also eine Serie hat, also warum schreibt man eine Serie so? Jetzt mal rein, nicht aus irgendwie, wir haben dann Sendezeit und wir haben dies, das und so. So ganz grundsätzlich, nur aus künstlerischer Sicht, schreibt man eine Serie, weil man sich mehr Zeit für Entwicklung nehmen kann. Mhm. So, das unterscheidet es doch vom Film. Und wenn man die dann in der Serie sich für so einen Turnaround nicht nehmen würde, würde ich sagen, sorry, dann macht es keinen Sinn. Also dann
ist es Füllmaterial.
Dann können wir einen Spielfilm machen, genau.
Ja, ja. Dann sind wir kurz am Hauptbahnhof, wo Kerstin einen kleinen Jungen sieht. Das ist nur, um ihre Emotionen abzubilden. Sie hat also diesen Konflikt, ob sie noch ein Kind möchte.
Hat mir aber gut gefallen, das sieht man ja sehr selten, dass unsere Protagonisten, dass sie beobachten und dann man so ein bisschen, das ist ja was, wo man ein bisschen Entwicklung sieht, so wie jemand das im Alltag beschäftigt. Mm.
Und währenddessen ist der Ehemann bei Christian, erzählt von der Schwangerschaft und meint, sie könnten mit der Überraschung umgehen, aber die Angst, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, die ist schwieriger und sie haben auch über eine Abtreibung nachgedacht und Christian gibt ihm hier den Rat oder die Information, dass es noch möglich ist, nach der 12. Woche abzutreiben, wenn medizinische Indikationen vorherrschen, dass entweder das gesundheitliche oder auch das seelische Wohl groß in Gefahr sind. Dann wird die Szene so ein bisschen beendet und es wird offen gelassen, ob das so ist. Wird die moralische Frage sein, die sie sich selber stellen müssen, die beiden.
Ja, sie haben es dann doch eher so angeteasert und nicht, sie sind nicht offen in diesen Konflikt reingegangen, ne? Und eine große Erklärung, ab wann gäbe es denn inhaltlich sozusagen bei einer Krankheit das Recht noch abzutreiben nach der 12. Woche und so weiter. Also das haben sie dann doch ein bisschen gemieden.
Ja. Später sitzen Christian Hatzfeld und Tanja dann zusammen und besprechen diesen Fall. Hatzfeld meint, er hätte die Möglichkeit, eventuell diese Fehlbildung, diese klassische, schon zu erkennen. Jetzt auch schon in dieser Phase. Tanja meint zwar, die Fehlbildung könnte sich auch nach der 17. Woche noch bilden, aber immerhin könnte man ihnen damit jetzt ein bisschen von der Angst nehmen. Und Hatzfeld meint zu Tanja, ja, da staunen Sie was, auch ich habe mal ein weiches Herz. Und Tanja antwortet, übertreiben Sie es nicht, sonst fange ich noch an, Sie zu mögen. Und Hatzfeld antwortet, eine schreckliche Vorstellung.
Eigentlich voll der krasse Diss, oder? Sonst fange ich noch an, sie zu mögen. Da ist ja.
Stimmt, da steckt ja drin, ich mag sie gerade nicht, ja.
Genau.
Lotte hat versucht, Pflaumenkuchen zu backen mit den Pflaumen. War übrigens ganz witzig. Das Erste, woran ich gedacht habe, als Bernd diesen Korb Pflaumen rübergibt, dachte ich so, oh, ich hätte Bock auf Pflaumenkuchen. Und dann hat sie tatsächlich Pflaumenkuchen gebacken. Aber er ist etwas angebrannt und sie nimmt den Kuchen dann so aus dem Ofen, stellt ihn auf die Küchenplatte, die aus Holz ist, und sofort ist ein schwarzer Ring da, also auch die Küchenplatte kriegt was ab. Paul kommt dazu und meint, riecht angebrannt.
Ja, es wird nicht gespart mit kleinen Disses und Angriffen.
Und Lotte meint, ja, würde dir natürlich nie passieren, Mr. Perfect. Geht auf ihr Zimmer. Gruber liegt in der Klinik im Zimmer und Christian kommt mal wieder in Notarztkleidung hier den Flur entlang und bespricht mit Michael den Fall. Wir sehen ihn jetzt nicht als Notarzt arbeiten, aber es wird sozusagen mal wieder etabliert, er macht diesen Nebenjob immer noch. Und Christian fragt sich, was könnte denn, also ich muss noch mal kurz einordnen, Gruber wird gezeigt im Zimmer, aber dieses Gespräch findet auf dem Flur auf dem Weg zu Gruber statt, zwischen Christian und Michael. Christian sagt, was könnte denn noch der Auslöser sein, statt Viren oder Bakterien? Vielleicht Morbus Hodgkin, nämlich das ist Lymphdrüsenkrebs, also ein Lymphom. Da würden ein paar Symptome passen. Und Michael hat einen Knoten entfernt und wartet auf die Biopsie. Jetzt gehen sie zu ihm rein. Und Gruber meint, es geht ihm nicht so gut, das Fieber ist gestiegen, könnte es was Schlimmes sein. Und Christian meint, wir wissen noch nichts und man kann auch noch nichts ausschließen. Gruber möchte, dass seiner Frau nichts gesagt wird und er kriegt dann was Fiebersenkendes. Und Christian entdeckt auch noch einen Hautausschlag an seiner Schulter. Und Gruber meint, ja, das ist immer mal wieder, meist abends und über den ganzen Oberkörper verteilt.
Also da haben wir, ja, sorry, wolltest du noch was? Sag ich
dir erst. Ja, ich wollte nur sagen, ich frage mich, wie das aussehen würde, dass seiner Frau nichts gesagt wird. Also nichts Detailliertes, oder wird ihr auch gar nicht gesagt, dass er in der Klinik ist und er ist einfach nicht nach Hause gekommen, oder wie sieht es aus? Also.
Ja, stimmt. Der Satz, ich bin im Krankenhaus, mach dir keinen Kopf. Der genau. Wird ja wahrscheinlich noch für mehr Panik sorgen. Ja, das ist seltsam, dass er es vor der Frau so verheimlichen will. Zumal das auch später keinen dramaturgischen großen Sinn hat, außer dass sie halt wirklich gar nicht auftaucht.
Ja.
Ich finde es aber auch verrückt, dass er diesen Hautausschlag hat. Ach ja, den habe ich immer mal wieder. Das erinnert mich an die Orgasmuspatientin, die dann auf einmal sagt, ja, und stimmt, von vor einem Jahr, da habe ich ja dann auch aufgehört zu kiffen, nachdem ich ja, was weiß ich, aufgehört habe, Verhütungsmittel zu nehmen und sowas. Und
dann vegan wurde und so.
Genau, also alles Mögliche, plötzlich der ganze Wandel. Aber was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, irgendwie ist Gruber, lässt auch ein paar Fragezeichen offen.
Gruber ist eigentlich wirklich so einer der ganz alten, klassischen Kleistpatienten, ne? Eigentlich
ja.
So wie der vom Blitz getroffen wurde. Also eigentlich ist schon alles am Explodieren und er immer noch, ach, die kleine Grippe hier und so. Also,
ja, das ist wahr, genau. Gleichzeitig ist es halt lustig, weil er stellt sich ja schon der Situation, dass er halt sagt, reden Sie irgendwie nicht drum herum oder sowas, sagt er zu Christian. Mhm. Und dann kommt Christian, Also Herr Gruber, ich rede nicht drumherum. Also ich zu dem jetzigen Zeitpunkt kann nichts ausgeschlossen werden. Also irgendwie so, ja, das ist drumherum reden. Also ohne, das ist ja ein ehrlicher Satz, aber da kommt viel zu wenig so konkrete Angabe, was es denn sein könnte. So, ne? Also, man merkt schon, dass es ihm irgendwie sehr unangenehm ist, immer dem Patienten was zu sagen.
Ja, also, vielleicht weil er sie alle so liebt. Sie sind alle seine Kinder.
Ich glaube, das ist der Zweck, den man damit so ein bisschen verfolgt, ja.
Auf dem Flur wird Michael dann von Bender abgefangen. Den Unfallopfern von heute früh geht es gut. Bender findet, es war ein dummer Zufall. Er hätte es gern gesehen, dass er beim Symposium gewesen wäre. Er hätte das Forschungsprojekt gern hier. Und man muss diese Beamte ständig in ihrer Wichtigkeit bestätigen. Also man muss sie bauchpinseln, damit dann das Projekt auch hierher kommt. Michael sieht dann Frau Bender den Eingang betreten und meint, das hat ihre Tochter sicher mindestens genauso gut hinbekommen wie ich, wenn nicht sogar besser. Und Frau Bender bestätigt, der Ministerialrat kommt morgen und will Michael kennenlernen. Und er war sehr beeindruckt davon, dass Michael das Wohl eines Patienten über eine Karrierechance gestellt hat. Das ist sicher ein Pluspunkt für uns, dass wir so einen hervorragenden Chefarzt haben. Und ja. Bender, Professor Bender, guckt dumm aus der Wäsche mal wieder.
Das sind doch, damit hat er, glaube ich, wirklich nicht gerechnet, als er irgendwie gemerkt hat, dass seine Tochter hier eingestellt wird. Also ich würde mir ja große Sorgen machen, wenn halt jemand sagt, ja, der kann heute nicht, weil er war der einzige Arzt, der noch eine OP bei uns machen konnte. Da würde ich ja stark drüber nachdenken, ob ich denen irgendwelche Fördergelder oder sowas gebe, dass die noch weitere OPs dann machen in der ganzen Welt über Virtual Reality und sowas. Weiß ich nicht, ob der Personalschlüssel da vielleicht eher eine Verringerung der Betten oder sowas vorsehen sollte.
Ja, hast natürlich recht, das stimmt, ja.
Ach toll, der hat das gemacht. Notfall, es gab noch einen Arzt, ja, dann macht er jetzt auch unser Prestigeprojekt. Weiß nicht.
Hatzfeld ist dann mit Kerstin im MRT und hier wird nochmal kurz erwähnt, auch ohne Kontrastmittel sieht er genug. Wir haben ja gerade vor kurzem gelernt, was Kontrastmittel ist. Nicht wahr, Konstantin?
Genau.
Und das Fruchtwasser schützt vor Lärm und sie kriegt Kopfhörer.
Also, es gibt immer wieder Sachen, wo ich fasziniert bin, was so alles erforscht ist. Wie kann man das erforschen, wie gut Fruchtwasser vor äußeren Geräuschen schützt? Hat man, ich sag mal jetzt mal ganz einfach, hat man irgendwie ganz viel Fruchtwasser mal um einen real lebenden Menschen sozusagen gepackt und dann geguckt, was der hört? Also, wie macht man sowas?
Ja, gute Frage.
Wissen wir nicht.
Fruchtwasser spenden, nee, weiß ich nicht. Ja, vermutlich kann man die Bedingungen irgendwie simulieren, indem man die Eigenschaften von Fruchtwasser analysiert und dann was Gleiches herstellt und das dann auf seine Schalldichte untersucht.
Das klingt realistischer.
Ja. Der Mann wartet draußen und Hatzfeld und Tanja kommentieren dann die Bilder, die gemacht werden. Das Gehirn ist soweit entwickelt, wie es sein sollte. Soweit ist also alles in Ordnung. Wir können die beiden vorläufig beruhigen. Bisher gibt es nichts Auffälliges. Dann machen wir einen Zeitsprung. Tanja hat sie dann informiert. Aber Kerstin ist sich auch dessen bewusst, dass es immer noch losgehen kann. Also, dass diese Fehlbildung trotzdem immer noch passieren kann. Tanja meint, sie hat die Hälfte der Schwangerschaft nun bereits hinter sich. Sie könnte also auch das Geschlecht enthüllen, wenn sie das wollen. Und sie wollen. Und es ist ein Junge, und das meinen sie, das haben sie sich früher, als sie noch ein drittes Kind wollten, haben sie sich immer einen Jungen gewünscht. Fand es relativ sensibel hier von Tanja, dass sie nicht einfach sagt, es ist übrigens ein Junge. Das wäre sowas gewesen, was der Staffel 1 Christian gemacht hätte, um ihn irgendwie moralisch die Pistole auf die Brust zu setzen, damit sie das Kind behalten. Stattdessen fragt sie so ganz vorsichtig, wenn sie wollen, könnte ich. Und erst als sie dann sagt, ja, wir wollen, enthüllt sie es auch. Weil in dem Moment hat natürlich das Kind, das Ungeborene, auch schon einen großen Schritt, sag ich mal, in seiner Identität gemacht, wo es nicht mehr einfach nur ein Zellhaufen ist oder das Ungeborene, der Embryo, sondern jetzt ist es schon der Sohn. So.
Mhm. Ja, man kann sich, genau, wahrscheinlich, wenn sie sich Gedanken über Namen gemacht haben, entsteht wahrscheinlich mehr ein Bild und sowas. Das war. Ja, ich finde auch, also Tanja, ich hätte die sehr gerne als Ärztin. Also ich finde die super.
Lotte ist in ihrem Zimmer eingeschlossen und Christian klopft, hat den Kuchen gefunden und will sie trösten. Meint, er ist sehr hartnäckig im Warten und würde da jetzt auch den ganzen Tag draußen vor der Tür sitzen und meint, wir werden sehen, wer als erstes aufgibt und winselt dann auch noch wie ein Hund.
Ja, das sage ich am besten. Er steht hinter so einer Schattenwand quasi. Im Fenster ist ja sein Gesicht zu sehen, sein Schatten.
Ach, habe ich gar nicht gesehen, okay.
Ja, okay.
Kommt dann Piwi dazu und meint, sein Gewinsel nervt. Nein.
Das wäre aber stark.
sie wacht auf und Lotte meint, na los, mecker los. Und Christa meint, wieso, ich bin ja nicht dein Vater. Der Kuchen ist lecker, ist ein tolles Friedensangebot. Und Lotte meint, das schwarze Angebrannte ist übrigens krebserregend. Aber Christa meint, das hat er alles weggeschnitten. Und die Kuchenplatte, auf die sie das gestellt hat, die hat so viele Macken, da kommt es auf eine mehr auch nicht an. Und er hat ein bisschen Kuchen dabei und sagt, teilst du das Friedensangebot mit mir? Oder willst du vielleicht lieber Friedenspfeife rauchen? Das ist aber richtig ungesund. Und Lotte willigt ein und nimmt ein Stück Kuchen. Und als Christian meint, ich hätte ja eher das kleinere genommen, meint Lotte schlagfertig, naja, hast du ja auch gekriegt. Und Christian muss lachen, sie essen und Lotte meint, ja, ist okay geworden, der Kuchen. Also man nähert sich langsam an.
Interessant, dass er sagt, dieses, ich hätte ja das kleinere Stück genommen. Hm. Weil das eigentlich die Vorlage ist dafür, dass der Konflikt wieder anfängt zu brodeln. Dass er dann doch wieder sie in irgendeiner, also sie reagiert schlagfertig und rettet es dadurch. Aber eigentlich ist das so ein Satz, wo sie auch dafür es wieder nicht recht machen konnte, sozusagen. Ne?
Ein bisschen stärker, ja.
Da war eigentlich Explosionsgefahr.
Dafür, dass es bei ihr immer sehr, sehr schnell für Kleinigkeiten explodiert, war es ein Witz, der sehr gewagt war von ihm, ja.
Ja.
Christian kommt dann zu Tanja zurück und meint, Lotte gibt sich Mühe. Tanja meint, Paul auch, aber es bringt nichts. Seine Schwester zieht aus, dafür zieht die neue Freundin des Vaters ein. Vorübergehend, sagt Christian. Obwohl du ja auch dauerhaft
genau. Wäre doch eigentlich mal nett von ihm, wenn er das mal vorschlagen würde.
Eigentlich, ja. Ich glaube, Tanja hat noch nie drüber nachgedacht.
Nee.
Tanja meint ja und sie, also die neue Freundin, bringt dann auch noch die Tochter mit, die schwierig sein kann und beide sind in der Pubertät. Und Christian meint, ja, sie stehen sich halt beide ein bisschen im Weg. Lotte vielleicht ein bisschen mehr als Paul, aber irgendwann ist das ja vorbei. Und dann wird er so nachdenklich und sagt, genau, zwei andere Symptome, das passt nicht zusammen. Ich muss das nachschauen. Und geht. In dem Moment habe ich gedacht, da kommt jetzt vielleicht irgendwas von wegen, es sind zwei verschiedene Krankheiten, aber jetzt merke ich so, ich glaube, ich weiß gar nicht, was damit so gemeint ist, mit dieser Erkenntnis, die er jetzt hier hat.
Ich habe die Erkenntnis auch überhaupt nicht verstanden, was er da eigentlich wollte. Ich habe nur gedacht, das wirkt ja dann auch so harmonisch, wie ihm abends noch die Idee kommt und er dann noch was kurz nachschlägt, um am nächsten Tag wieder den Patienten zu retten. Eigentlich furchtbar, oder? Also, dass man sozusagen das anscheinend wirklich nur mit Tabletten wegspülen kann und ein bisschen Alkohol oder sowas, dass man sich auch abends bei einer Diskussion um, wie läuft's im Haus, noch, also es muss ja wirklich viel im Hinterkopf rattern, damit man dieses, da jetzt irgendwie eine Verbindung herstellt. Eigentlich ist das ganz schön schlimm und tut mir auch leid für Leute, die so auch wichtige Aufgaben haben, dass sie dann nach der Arbeit nicht so abschalten können.
Es ist keine gute Work-Life-Balance.
Ja. Nee, das nicht. Bei Tanja habe ich mich gleichzeitig übrigens nochmal gefragt, weil es ja irgendwie so ein Thema ist und dass sich den halben Tag frei nimmt für Lotte. Klammer auf, ist auch wieder interessant, weil Christian ja immer noch nach wie vor Notarztschichten fährt. Also er arbeitet nachts, damit sie irgendwie den halben Tag mal frei hat, obwohl er ja auch, gut, jetzt mit Paul ist gerade nur noch ein Kind im Haus, ne? Aber ich frage mich bei Tanja eigentlich wirklich, was mit der anderen, mit dem anderen Geschwisterkind ist. Also ja, das irgendwie
beim Vater zu sein.
Genau, aber ich finde, Tanja wirkt als Person so schon, dass ihre Tochter auf jeden Fall auch sehr am Herzen liegt. Also und auch wahrscheinlich auch die andere Tochter. Und für die ist ja dann anscheinend 0,0 Zeit. Also da ist ja die Bildung anscheinend komplett weg. Mal gucken, ob die noch kommt.
Ja, ich habe mir das immer so erklärt, dass die halt sozusagen jeder ein Kind genommen hat. Mhm. Haben. Eins ist in Berlin und eins in Eisenach bei der Mutter. Und ja, dass der Kontakt dann eben mehr so über Internet oder Telefon bestellt.
Ja, das kann natürlich auch sein, das stimmt. Ja.
So, an einem anderen Tag sind Christian und Michael wieder am Analysieren und Christian wettet mit ihm, dass er keinen Erreger gefunden hat und genauso war es. Die Biopsie war ergebnislos, es ist definitiv kein Krebs. Und Christian hat die Theorie, es ist Adulter Morbus Still. Und Michael meint also doch Rheuma. Ja, die Rheuma-Faktoren sind negativ, meint Christian, das ist aber bei dieser Krankheit gar nicht so selten, aber die Leitsymptome sind alle da. Und Michael meint auch, ja, stimmt eigentlich, alles andere kann man ausschließen. Und sie gehen rein und informieren Grube. Und Christian meint auch, ja, normalerweise kommt diese Krankheit bei Kindern vor, bei Erwachsenen eher ungewöhnlich. Gruber meint, ah, dann kann ich mir also was drauf einbilden. Und Christian sagt, es ist eine Autoimmunreaktion, die Gelenke befällt. Chronisch nennt man das Rheuma, aber chronisch ist es bei ihm wohl nicht. Er wird wieder gesund, er kriegt ein Medikament gegen die Autoimmunreaktion des Körpers. Nee, Moment, er kriegt ein Medikament, das die Autoimmunreaktion des Körpers beeinflusst und dann ist er bald wieder auf dem Damm. Und Gruber meint, das Erste, was er dann angeht, ist Tanjas Wohnung und sie lachen. Und Christian meint, ja, davon gehen wir aus, aber nein, im Ernst, das sollte jetzt seine geringste Sorge sein.
Was ich an der ganzen Gruber-Story ja gut fand, war, dass wir ja dadurch, dass wir mit Tanja quasi identifiziert sind, auch, also und sozusagen, wir haben jetzt dadurch mal mitbekommen, Die andere Seite, also diese ungeduldige Seite, von wegen, werdet mal fertig, wäre mal spannend, dass Tanja das sozusagen, also wir, er ist eigentlich, ist er quasi von der Rolle her eher der Antagonist, der den schnellen Umbau so verhindert. Und das fände ich eigentlich von der Anlage des Konflikts her ganz gut, dass ja Tanja, die dann aber total nachsichtig ist, aber es wäre ja durchaus spannend, wenn Lotte auch nochmal ihn angemeckert hätte, hätte wiederum auch nicht gepasst zur Versöhnung, aber irgendwie gesagt hätte, warum geht es denn nicht mal schneller oder sowas? Und man hätte es irgendwie auch verstanden, weil man Lotte kennt. Deswegen, diese Grundanlage hat mir gut gefallen.
Da ist doch vielleicht die Lösung, was Gruber meinte, von wegen, kann es sein, dass sie einen Privatpatienten ein bisschen doller untersuchen als einen anderen. Es geht nicht um Privatpatienten oder gesetzlich versichert, sondern es geht darum, dass Christian den Gruber besonders stark untersucht, damit sich die Baustelle weiter verzögert. Damit Tanja länger bei ihm bleibt und dann überzeugt wird, dass sie eventuell für immer bleibt. Da sind wir ihm doch auf die Schliche gekommen.
Ah, okay. Tja, auch wir sind auch wie Fallbearbeiter sozusagen, wie bei Christian und Michael, wir reißen und dann kommen wir auf die Lösung.
Genau.
Wir haben leider noch nicht solche tollen Fachbegriffe.
Genau. Morbus Still oder irgendwas. Wir müssen einfach sagen, es war so. Einfach, genau. Einfach gucken, sagen, was ist und.
Nicht so. Konstantin, du noch eine Frage.
Kerstin und ihr Mann beraten sich und sagen, wir müssen eine Entscheidung treffen, so oder so. Dann sind wir kurz wieder bei Peewee und dem Patienten Schober, der meint, es geht ihm nicht besser und Peewee meint, er braucht Geduld. Sie fangen wieder mit dem Spiegel an und während Schober dann den gesunden Fuß bewegt, fragt Peewee ihn, ob er Schmerzen hat. Und Schober meint, nein, das ist ja der gesunde Fuß. Und Schober soll in den Spiegel schauen und den Fuß bewegen und zeitgleich nimmt Peewee den anderen Fuß in die Hand und macht dieselbe Bewegung und fragt wieder, ob irgendwas weh tut. Und Schober meint, nein. Und als er dann sieht, dass Peewee seinen Fuß bewegt hat, ist er völlig verblüfft und sagt, es ist ja unglaublich.
Also hat geklappt. Ja, wenn's geklappt hat, ist es echt unglaublich oder schwer glaubbar.
Unglaublich oder unglaubwürdig?
Wir wollen mal für Peewee. Ich finde es ja übrigens ganz schön, dass Peewee vorkam, sobald ich es mir gewünscht habe.
Ja, stimmt.
Wieder da war. Ne?
Ja. Sie treffen draußen dann auf Hatzfeld und Christian und Schober gibt Hatzfeld recht mit Olympia, aber Peewee meint, das waren gerade mal zwei Behandlungen. Wir sollten mal ein bisschen ruhig angehen lassen und Schober dachte zeitweise, die Schmerzen hören nie auf und es tut ihm leid, wenn er irgendwie ungerecht war. Paul kocht Nudeln mit Tomatensauce und Lotte kommt und geht an den Kühlschrank. Paul bietet an, dass sie auch mitessen kann und Lotte kommentiert, einen Stern kriegst du dafür aber nicht. Und Paul meint, er stand auf dem Plan. Was ich cool finde, den Satz finde ich cool, weil irgendwie, ich finde das eine faszinierende Vorstellung, dass ein Essens- oder ein Kochplan erstellt wird, wo Teenager mit auf dem Plan stehen und was kochen müssen und dann auch offenbar der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, was sie kochen dürfen.
Das gab es bei uns manchmal in den Sommerferien. Da gab es dann so eine Art hausinternes Kochprogramm. Also das dann klar war sozusagen die ersten zwei Wochen der Sommerferien, wenn wir noch nicht verreist waren oder sonst was, dass wir verantwortlich sind fürs Essen und da konnten wir auch gucken, was wir machen wollen.
Finde ich echt ganz cool. Also dafür war meine Familie mal zu klein, denke ich, aber ja.
Naja, ja, jedenfalls. Und natürlich auch, wir haben viel mit Rotwein gearbeitet.
Genau. dann schmeckt's immer. Genau, also Paul meint, er stand auf dem Plan und was anderes als Nudeln mit Tomatensauce ist ihm nicht eingefallen. Und dafür ist der Salat frisch. Lotte meint, man könnte die Soße noch ein bisschen aufpeppen und kippt eine halbe Flasche Rotwein rein, die noch rumsteht. Der wird sonst nur schlecht, sagt sie. Und außerdem holen sie ein bisschen frische Kräuter aus dem Garten. Und sie erkundigt sich, während sie die Kräuter pflücken, nochmal nach der Tastatur. Aber er meint, hat noch drei im Schrank. Und Lotte meint, ach, aber mich anmachen. Also auch hier ist man auf dem Weg der Versöhnung. War vielleicht seine Lieblingstastatur und deswegen ist er ein bisschen sauer gewesen.
Genau.
Gruber im Krankenbett ist jetzt schon wieder am Koordinieren von Arbeitsterminen seiner Angestellten. Und Christian kommt dazu, checkt nochmal, wie es ihm geht. Und er meint, es geht ihm deutlich besser. Er hätte gleich hören sollen. Denn wenn beim Auto der Motor streikt, dann gibt er ihn ja auch, dann gibt er es ja auch in die Werkstatt. Aber ich, Idiot, dachte, ich weiß es besser als Sie, der Fachmann. Und Christian meint, ja, ist ja nochmal gut gegangen. Gruber dankt, dass Christian nochmal vorbeigekommen ist. Und Christian meint gern und verabschiedet sich. Und dann sind wir bei Tanja und dem Paar. Der Befund ist eindeutig. Es war Denguefieber. Kein Zika-Virus, also ein vollkommen unbedenklicher Fall. Und sie bekommen ein gesundes Kind und sie sind sehr froh. Also alle drei Stories sind gut ausgegangen. Ist es nicht?
Ja, war nicht zu erwarten.
Und dann letzte Szene schon, ein Gartenessen mit mittlerweile wenig Leuten mal wieder. Wir sind wieder mal in so einer Phase, wo die Familie klein geworden ist, so wie damals, als glaube ich nur noch Christian, Clara, Inge und Johannes da waren, haben wir jetzt nur noch Tanja, Christian, Paul und Lotte, also quasi Vater, Mutter und zwei Kinder. Und Tanja und Christian finden es richtig lecker, was sie da gekocht bekommen haben. Die Soße ist vor allem fantastisch und Lotte meint, ja, die ist einfach aus der Dose. Tanja glaubt das nicht. Und Paul erzählt, ja, wir haben sie ein bisschen aufgepeppt mit Kräutern aus Bens Beet. Das ist wohl das Beet, was eigentlich mal ein Buddelkasten werden sollte, aber was dann ein Kräuterbeet wurde. Und Christian schmeckt den Wein heraus. Lotte meint, ja, war halt eine offene Flasche. Und Pivi, Paul kommentiert, Lotte kocht definitiv besser, als sie backt. Und die letzten Worte der Folge sind von Tanja und sie sagt, ich nehme Parmesan.
Ja, da wird so ein bisschen übergeleitet ins, also es muss nicht jede Folge am Ende getanzt werden, weil irgendwer sich versöhnt hat, sondern da wird dann sozusagen der ruhige Alltag gezeigt. Bei mir hat die Szene aber trotzdem ausgelöst, also man muss einfach den Erfindern von Nudeln und Tomatensauce Preise machen bis zum geht nicht mehr. Also es hat bei mir trotzdem ein Hungergefühl und ein Lustgefühl auf das Essen ausgelöst und wenn man das wirklich mit ein paar guten Kräutern, wirklich mit ein bisschen Rotwein und sowas, da kann wirklich ein geiler, richtig schön leckeres Essen entstehen.
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ich hatte auch ein bisschen Hunger bekommen dann bei der Szene. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge, die vielleicht die Folge 12 war oder die Folge 13 und wir sehen den Abspann.
Folge irgendwas. Auf jeden Fall Handwerkerehre. Belassen wir es dabei.
Genau.
Du hattest gesagt, mittelmäßig. Ich habe ja so ein bisschen versucht, Punkte zu machen, damit dass dieses Handwerker, dafür das, also wegen der Handwerker-Story, weil ich da halt gut finde, dass man ja selber den Zeitdruck spürt durch die Identifikation, dass man am Anfang mit der Schwangerschaft nicht wusste, in welche Richtung geht dieser Konflikt. Und dass diese Spiegelmethode irgendwie auch eine interessante andere Form mal ist als dauernd Spritzen, Tabletten, Medikamente oder MRTs. Konnte ich dich damit jetzt in der zweiten Rückschau ein bisschen überzeugen oder sagst du nach wie vor, ja, Mittelmaß mehr nicht?
Also ich würde halt Folgendes vielleicht auf den Punkt bringen. Es sind drei Medizin-Stories, die für sich so okay sind, aber dreimal okay wird sozusagen, die Masse an okay wird dann für mich nicht automatisch gut. Und daher würde ich schon bei durchschnittlich bleiben, aber es war trotzdem eine nette Wohlfühlfolge, auch so mit dieser privaten Versöhnung. Ich fand es ganz nett, dass gebacken und gekocht wurde und so. Wie gesagt, also ich habe Bock auf Nudeln gehabt am Ende und zwischendurch habe ich eben auch Bock auf Pflaumenkuchen gehabt und der wurde dann auch gebacken. Und das war alles nett und so. Und diese drei Medizin-Stories, wie gesagt, waren für mich so okay und dreimal okay ist immer noch okay, finde ich. Dreimal okay ist nicht mehr gut. Und natürlich interessant, dass der Kleistfluch jetzt nach Hatzfelds Vater auch noch den Bauarbeiter auf Tanjas Baustelle trifft.
Stark, stimmt.
Also, genau. Das kommt jeder dran.
Da hast du echt recht, genau, stimmt. Wir haben zwei weitere, die da irgendwie betroffen sind. Ja, es ist ja auch lustig, dass sozusagen, wenn wir schon verstaubt und altbacken heißen, ist auch schön, dass in der Serie mal gebacken wird, ne? Dass
da Fairbacken
sozusagen stattfindet. Genau, also wie gesagt, ich finde, da hatten wir schon üblichere und mehr nach einem 0815-Schema verlaufende Krankheitsepisoden. Von daher hat mir das irgendwie ganz gut gefallen, zumal es auch so realistisch ist, dass es ist nun mal so, dass Frau Ewald mit dem Handwerker zu tun hat und das ist realistisch, dass sie dann vielleicht auch was bemerkt oder dann irgendwas stattfindet oder sowas an Krankheitsentwicklung. Das ist jetzt nicht so wie Christian geht zum Friseur und sofort bricht der Friseur zusammen oder sowas. Also von daher fand ich, waren da schon, genau, bei mir ist halt der fette Minuspunkt diese Bernd-Lotte-Szene, weil ich das wirklich ein Kontra finde zu dem, was eine Serie eigentlich ausmachen sollte. Genau.
That's it. Haben wir denn auch in dieser Folge, auch wenn die Bernd-Szene vielleicht schon ein kleiner Qualifikant ist, einen Sushi-Loshi-Dama gefunden.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Klar haben wir den. Möchtest du anfangen?
5-1. Genau. Ja, dann kann ich auch mal wieder anfangen, ja. Weil ich habe ein bisschen gesucht und mir fiel nicht gleich was ins Auge. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht mal Zeit für Timotheus von Hatzfeld.
Okay.
Weil ich finde diesen Olympia-Kommentar tatsächlich ziemlich dämlich und unangebracht. Denn der Patient hat Probleme und hat Schmerzen und kommt nicht klar in seinem Leben. Und er sieht keine Anzeichen davon oder keine Anzeichen von Schäden auf dem Röntgenbild, aber es geht ihm offenbar nicht gut. Und zu sagen, dass er bei Olympia dabei sein könnte, das nimmt ihn einfach nicht ernst. Vor allem, als ob es noch nie vorgekommen wäre, dass Hatzfeld was nicht gesehen hat auf dem Bild und doch was da war. Und zu sagen, ach du, dir geht's gut, ist irgendwie, löst bei mir so ein bisschen so eine, oder würde bei mir als Patient eine Wut auslösen, von wegen, nein, mir geht's nicht gut und ich kann auch nicht zu Olympia, denn ich habe Schmerzen. Selbst wenn die Schmerzen sozusagen auf keiner physiologischen Grundlage beruhen.
Ich weiß auch, ja, mir ging es auch so, dass der Satz, dass ich irgendwie über den so ein bisschen gestolpert bin, dann war es sofort wieder erledigt. Aber an sich habe ich über den so, okay. Ja, es war ein unpassender Zusatz zu dem inhaltlichen Diagnoseteil. Ne? War so ein bisschen sehr nonchalant, ja.
Ja, und wie gesagt, es ist so, wenn man das Gefühl kriegt, man wird nicht ernst genommen. Also wenn du zum Arzt gehst und dann macht irgendein Spezialist irgendwas und du weißt nicht, was du hast und du bist ewig auf der Suche nach irgendwelchen Ursachen für die Symptome, die du hast, und dann sagt einer, dir geht's gut. So, also damit ist der nicht geholfen. So.
Ja, das ist wahr.
Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass Timotheus von Hatzfeld den Damen, glaube ich, überhaupt bekommt. Und weil er ja oftmals so naheliegend ist, ist es vielleicht jetzt einfach mal Zeit gewesen.
Ich dachte, ich hätte ihn mal vergeben. Bin mir aber gerade
nicht sicher. Ich notiere gerade hier und schaue gleich mal. Ja, doch, du hast ihn mal in Folge 15 der 6. Staffel vergeben, aber warum, weiß ich nicht mehr.
Okay. Ich habe eine Zeit lang nachgedacht über Lotte, weil Lotte, also es gibt diese Diskussion auf dem Affenfelsen. Und da sagt er dann, Paul, das ist ja sogar noch nett, ich helfe dir doch, wenn es irgendein Problem gibt. Und dann kommt von ihr irgendwie, ja, das sagst du so, aber wenn man dich dann fragt, dann ist es doch wieder falsch. Mhm. Irgendwie ein Satz, der mich total irritiert hat, weil wir kennen dafür, gibt es erstmal keine Grundlage und es wirkte so sehr verzweifelt, dass, okay, ach fuck, er schaltet nochmal auf sozial, dann muss ich mir, ich übertreibe jetzt ein bisschen verleumderisch was ausdenken, damit ich auf das Argument nicht eingehen muss. Also wenn du jetzt sagst, Martin, ich kann heute Abend, ich sag, ich habe total Hunger, ich kann dir was kochen, ja, Martin, das sagst du jetzt, ne? Und wenn ich es dann will, dann bin ich wieder hier der Schnösel. Weiß nicht, wie sollst du darauf reagieren? Also das ist irgendwie total schwierig. Ja. Allerdings wissen wir ja nicht, ob Paul irgendwie, ob es da eine Vorgeschichte gibt. Deswegen baut Christian seinen Vorsprung weiter aus und reißt davon. Aber er hat einfach so oft, entweder macht er so Sachen, kommt er damit davon, dass er, was er in der Praxis so macht. Also ich meine, ich bin ja bei der Vergebung mittlerweile äußerst unkreativ geworden. Aber es kommen auch wirklich viele kleine Nebensätze von ihm. Mhm. Und hier ist es halt so, was ich halt nicht okay finde, ist, Herr Gruber guckt sich ja irgendwas nochmal an. Und sie sagen, sie gehören ins Bett. Und dann sagt Christian, sie gehören ins Bett, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi. Und dreht sich um und hat das Handy am Apparat, das Ohr am Apparat sozusagen. Und er sagt nicht, kann ich Ihnen ein Taxi rufen oder sowas. Und ich finde, ein Taxi kostet echt Geld. So, ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es steht, aber er ist ja anscheinend Kleinunternehmer. So, von daher, ich denke mal, dass er schon aufpassen wird, dass er sein Geld gut zusammenhält. Und ich find's blöd, wenn mir ein anderer ein Taxi bestellt, das ich ziemlich sicher dann bezahlen muss, weil es gäbe keinen Grund, warum der Arzt es bezahlen sollte. Würde ich auch nicht wollen. Aber dass er dann sagt, kann Ihre Frau Sie abholen? Haben Sie jemanden aus der Firma, der Sie kurz nach Hause fahren kann? In dem Fall würde ich sagen, Christian hat sogar schon mehr für Patienten getan, als Sie in Eisenach, was jetzt glaube ich nicht so, was ja einfach nicht so groß ist, da mal kurz einen Umweg zu machen, wenn er sich eh gerade die Wohnung anschaut, also irgendwie aus einem privaten Zweck. Also da hat er schon anders Freizeit geopfert. Er muss ihn nicht fahren, aber zumindest erstmal was anbieten, was für den anderen nicht mit der Bürde des Kostentragens verbunden ist. Taxifahren ist eine schöne Sache, aber ich zum Beispiel, ich fahre auch kein Taxi, weil es einfach viel zu teuer ist. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, weil es der letzte Bus gerade weggefahren ist, dann ist das echt krass, was da an Taxikosten kommt. Und das würde ich jetzt, finde ich blöd, wenn man jemand Fremdem das auf zumutet.
Also unter Umständen kann er die Taxiquittung noch absetzen als Kleinunternehmer, aber ich sehe deinen Punkt.
Er kann, muss zuerst die kostengünstige Alternative anfragen.
Ja.
Von daher wird er jetzt mit 140 Folgen.
Ja, genau. Das sind zwei relativ dünne Dahlmanns, finde ich. Wir hatten schon bessere, aber sieht man vielleicht, dass die Folge nicht so dramatisch war, was die komischen Aktionen angeht. Einer, weil er ein Taxi bestellt hat und der andere, weil er einen Nebensatz sagt. Also, ja. Aber ist ja auch mal schön, dass wir hier nicht so dass wir vom Leder ziehen.
Das stimmt.
Wo wir aber vom Leder ziehen können, ist, wenn wir den Ausblick der nächsten Folge sehen, denn ich glaube nicht, dass der Ausblick stimmt. Aber da ich die nächste Folge ja noch nicht gesehen habe, kann ich nur vorlesen, was da steht. Und jetzt kannst du ja mal zuhören und vielleicht wirst du drauf kommen, warum ich glaube, dass der Ausblick nicht stimmt. Denn die nächste Folge der Familie Dr. Kleist ist die Folge 13 der 7. Staffel und heißt Abschiedsblues. Tanja hat eine Überraschung für Kerstin Dreier. Die sportliche Frau in den 40ern ist im 4. Monat schwanger. Kerstin ist fassungslos. Glaubte sie, das Thema Familienplanung mit 2 erwachsenen Töchtern bereits abgeschlossen zu haben. Doch auf die Freude folgt der Schock. Bei ihrem letzten Urlaub in Brasilien hat sich Kerstin eventuell mit dem Zika-Virus infiziert.
Oha, okay. Tja. Es gibt Parallelen. Wenn das 2 unterschiedliche Drehbuchautoren sind, dann würde ich mal sagen, kann eine vielleicht überlegen, ob man da irgendwie sagt, ja urheberrechtlich.
Da könnte der eine eventuell die Doktorarbeit abgeschrieben haben.
Genau.
Ja, also offensichtlich natürlich nicht der Ausblick für nächste Folge, sondern der für diese Folge. Also irgendwas, wie gesagt, ist bei Amazon da durcheinander und wir lassen uns also überraschen, was nächste Folge passiert.
Genau, deswegen gucke ich so gerne in der ARD-Mediathek.
Ja, kleiner Werbeblock hier noch für die ARD-Mediathek. Genau. Und mal schauen, vielleicht switche ich da auch rüber. Aber ich glaube, jetzt, wo ich 7 Staffeln hier bei Amazon geguckt habe, wird die letzten 2 dann auch noch so sein.
So. Ja, stimmt. Wir sind jetzt haben wir ja irgendwie 93 Folgen besprochen, 130. Also wir kommen jetzt so wirklich mehr
ins
und mehr.
Ins letzte Drittel, ne?
Ins letzte Drittel, genau. Und ich überlege also sozusagen, wir kommen ja in dieser Folge, in dieser Staffel, jetzt habe ich das Wort, so in dieser Staffel jetzt auch langsam zu einem Finish, ne?
Ja, wir haben, glaube ich, noch 3 Folgen oder so, 4.
Okay.
Ja, und dann geht's rüber in die 8. Staffel.
Ja. Genau, aber erstmal freuen wir uns natürlich auf das, was kommt. Wir haben eine Vorschau gesehen, die uns den Atem schon stocken lässt. Von daher sind wir gespannt, was dann eingehalten wird.
Und noch kurzer Plug an unsere Mailadresse verstaubtundaltbacken@gmail.com, falls man uns einen Kommentar hinterlassen will.
Passt gut auf euch auf, habt eine gute Woche und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder von Familie Dr. Kleist berichten können. Bei uns heißt es mitnichten Abschiedsblues, sondern weiter geht's. Bis dann. Gut. Tschüss.